Wir grüßen euch alle sehr, sehr herzlich. Wir kommen immer sehr gerne hierher und freue mich, Dorothea, dass du extra hierher gekommen bist, um mich zu treffen. Ja. Ja, wir haben uns ja da in Quito nicht getroffen. Du warst woanders, hattest Dienst. Aber mit deinem Mann war ich zusammen und mit deiner Schwester. Mit deiner Schwester bin ich sogar zu den Aucas geflogen. Kennen wir noch die Geschichte von den 5 Missionaren, die von den Auca-Indianern getötet worden sind? Und wir waren dort auch, wo sie vorher gelebt haben, das geübt haben, alles, um endlich da diesen Stamm zu erreichen. Das ging einem wirklich zu Herzen. Mit dem Flugzeug, ein kleines Flugzeug, war sehr interessant, sind über den Cotopaxi, haben oben sogar reingeguckt. Das ist ein Vulkan, ganz wie ein Trichter. Ich glaube, es ist der zweithöchste Berg in Südamerika. Südamerika liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ja viele Male in verschiedenen Ländern gewesen. Auch in Paraguay habe ich evangelisiert, wo du jetzt wohnst, ja, in Asunción, das ist die Hauptstadt. Und auch in Inkarnación und wie die Städte so heißen. Und natürlich in verschiedenen Ländern. In der Hauptstadt hatten wir alle Mennoniten und Mennonitenbrüdergemeinden zusammen zu einer Großevangelisation. Damals, ja. Ja. Wir sind heute nicht so viel, aber ich freue mich, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Ich bin auch froh, dass ich das nicht leer gepredigt habe, denn das habe ich auch einmal schon gemacht. Ja, ich war beim Arzt, wollte mal wissen, ob ich noch gesund bin. Ich war nicht krank, wollte mich nur untersuchen lassen. Und es war so voll, ich war der Allerletzte, ich musste warten und warten. Und einige murrten und meckerten und ich stand neben einem sitzenden Bahnbeamten, der schon pensioniert war, und er schimpfte, hätte ich das gewusst, dann wäre ich doch mit meiner Frau noch beim Steinmetzen geblieben. Ach, sage ich, sind Sie am Bauen, brauchen Sie eine Steintreppe? Nein, nein, sagte er, ein Grabstein. Jetzt habe ich den noch bedauert und sagte, wer ist denn bei Ihnen gestorben? Ja, sagte er, niemand. Ich sage, was? Sie brauchen einen Stein. Ja, ich sagte, der soll für meine Frau und für mich sein. Da sage ich, Sie haben doch sicher Kinder und Erben, die mal einen Stein setzen. Ja, sagt er, Kinder haben wir nicht, Erben haben wir genug. Aber ob die uns einen Stein setzen, wird die Frage sein. Und wenn sie uns einsetzen, oh, wer weiß, ob uns der gefallen würde. Also haben wir uns einen schönen neuen ausgesucht und nun können wir ja sterben. Und dann habe ich dann gleich gesagt, also mir wäre das überhaupt nicht wichtig. Und ich kann nicht so leise flüstern. Ich habe das wohl etwas kräftiger gesagt, denn alle hörten das, warfen auf einmal alle Kreuzworträtsel hin, weil ich sagte, mir wäre das gar nicht so wichtig, ob ein Stein oder nicht. Mir ist noch wichtig, wo ich hinkomme nach dem Tod. Und jetzt die Fragen, jetzt kamen sie von überall, musste Antworten geben und predigen. Und wisst ihr, wie lange ich gepredigt habe, bis ich der Letzte war? Da kam die Sprechstundenhilfe, sagte, Herr Buchwald, Sie hätten gerne noch weiter gepredigt, nicht? Aber es ist leider keiner mehr da. So ist das. Also bis zum Letzten machen wir das, nicht? Ganz genau. Ja, schön. Dein Name vergesse ich nicht, obwohl ich dich nicht gesehen hatte. Warum? Weil meine älteste Tochter auch Dorothea heißt. Ja, ist ein schöner Name. Die Gabe Gottes oder Geschenk Gottes. Und du bist auch eine gute Gabe. Wir haben es gesehen, du hast auch Gaben, du kannst singen und du bist am Evangelium dran mit deinem Mann. Das ist eine wunderbare Sache. Ihr müsstet mal diesen Sender sehen. Ich habe mir angesehen. Wir haben so viel Antennen, das geht in die ganze Welt. Da sind ich glaube 5 Ingenieure sogar, die sich nur um die Antennen kümmern, die zur richtigen Zeit in eine bestimmte Richtung, Richtung China und so weiter, gerichtet werden und dann wird die Botschaft in der Sprache da gesendet. Und sie müssen sogar ein eigenes Kraftwerk haben bei einem Wasserfall. Nicht? Also ein riesiges Werk ist das, wo viel, viel die Botschaft in alle Welt verkündigt wurde. Ja. Ich denke sehr, sehr gerne daran. Und nun wollen wir etwas über den Segen hören. Morgen werde ich auch über Segen sprechen, aber wie man sich falsche Segnungen einfangen kann. Irrlehren und all die Dinge. Und die Bibel warnt sehr viel davor. im Alten und im Neuen Testament. Das sieht oft sehr fromm aus, Propheten überall. Und wir sehen, wie Jeremia damit zu kämpfen hatte, Jesaja hatte damit zu tun. Im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, da klagt Gott schon über falsche Propheten. Und auch im Neuen Testament. Und was heute so an Strömungen vorhanden ist, einiges werde ich davon anreißen, darüber sprechen und warnen. Denn der Teufel kommt ja nie an und sagt, huhu, ich bin der Teufel und zeigt Hörner. Sondern er kommt oft mit der Bibel unterm Arm, nicht? Und er kann sehr fromm sprechen, der Herr hat mir gezeigt, er hat mich genau geführt. Nicht wahr? Das steht wohl nicht so in der Bibel, aber mir hat er das so gesagt. Nicht? Und dann wird die Lehre dann verkündigt, so hin und her. Verschiedene Strömungen, manche merken das oft gar nicht. Ich habe in der letzten Zeit mit Leuten gesprochen, wo ich dachte, die müssen doch was gemerkt haben, dass diese Botschaft, die da und da gebracht wird, nicht echt ist. 80% war wohl richtig, aber das andere nicht. Und das ist es eben. Da wollen wir morgen dann darüber sprechen. Heute möchte ich etwas lesen aus dem ersten Buch Mose, im 17. Kapitel, die ersten 8 Verse. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz. Und ich will ihr Gott sein. Das ist also zu Abraham gesagt. Abraham war hier 99 Jahre alt, also etwas älter als ich. Ich gehe auch schon auf die 100 zu. Aber wir sehen, da erscheint ihm Gott noch einmal besonders. Und er spricht zu ihm, er stellt sich vor. Es ist gut, immer zu wissen, wer ist eigentlich Gott? Viele haben heute überhaupt keine Ahnung von Gott. Wir müssen es ihnen erklären. Ich habe das in Afrika gemacht, bei Schwarzen, mitten im Urwald, wo ich mit schwarzen Brüdern war, die auch noch gar nicht lange gläubig waren, aber sie übersetzten das alles. Und sie kannten nur die Götzen und die Geister, die ihnen sehr böse vorkamen. Sie mussten ihnen sogar die kleinen Kinder manchmal opfern, damit sie zufrieden sind. Und sie hatten Angst vor ihnen. Und nun musste ich etwas sagen über den wahren Gott. Ich habe gebetet, Herr, gib mir nur Gnade, dass sie es fassen und dass ich das richtig sage. Und es war ein Geschenk, dass gleich eine ganze Reihe an dem Tag zum Glauben kam, auch der Häuptling sogar. Denn die Sehnsucht war da, nämlich einen solchen Gott, wie die Bibel ihn zeigt, zu haben. Den hatten sie nicht. Und ich konnte sagen, es ist der Gott, der alles ausfüllt, der alles gemacht hat. Nicht so ein Götze hier. Und es ist einer, der uns liebt, aber wir müssen uns eben durch seine Liebe erretten lassen von der Sünde und auch von den bösen Geistern. Und von beidem wussten sie etwas. Von Schuld wussten sie. Konnten es nur nicht erklären. Habe ich sogar in Russland erlebt bei den Atheisten, bei Professoren, die Atheisten waren. Sie wussten etwas von Schuld. Zum Beispiel, wenn Frauen ihre Kinder abgetrieben hatten. Sie kannten die Gebote nicht, sie kannten Gott nicht, aber sie wussten sich schuldig. Und da konnte man ansetzen, hier ist ein Gott, der seinen Sohn gesandt hat in die Welt, um uns zu erretten von aller Sünde und Schuld. Und das konnten die begreifen. Das war etwas Wunderbares. Er ist der allmächtige Gott, der El Shaddai, wie es im Hebräischen heißt. Und dann weiter, Er stellt sich vor und dann sagt er Folgendes: Lebe vor meinem Angesicht. Luther hat übersetzt: Wandle vor mir und sei fromm. Nur das Wort fromm ist heute nicht immer so verständlich. Manchmal hat es sogar einen negativen Klang. Nicht? Da hat man eine gewisse Frömmigkeit, aber man hat Jesus nicht. Nicht? Man kann ja ganz schön bewusst evangelisch sein oder Ähnliches, ohne dass man Jesus hat. Man sieht fromm aus. Man meint es fromm. Aber als Luther das damals übersetzte, hatte das noch ein Gewicht, dieses Wort. Nicht wahr? Wandle vor mir und sei fromm. Das heißt, geh in meine Fußspuren. Oder wie es sonst neu übersetzt wird, lebe vor meinem Angesicht. Und so steht es eigentlich auch im Grundtext, im Hebräischen. Lebe vor meinem Angesicht. Und das bedeutet, geh in den Weg mit mir. Und sei untadelig. Das heißt, halte dich ganz zu mir und lebe das aus, was ich dir geboten habe. Das Erste also, was wir hier sehen, ist, Gott stellt sich vor. Ich bin Gott, also der El, Gott El. So wurde allerdings auch andere Götter genannt und Götzen hat man oft mit El bezeichnet. Aber er fügt ja nun hinzu, ich bin nicht einer von den vielen Göttern, sondern ich bin der allmächtige Gott, der El Shaddai. Und wir sehen in der Bibel, dass oft zusammen mit dem Namen Gottes dieses El Shaddai genannt wird. Nämlich, Gott heißt ja Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. So hat er sich zum Beispiel auch bei Mose am brennenden Busch vorgestellt. Oder er stellt sich auch vor als der El Elyon, als der Höchste oder als der Allerhöchste. Es gibt keinen Höheren. Und wir sehen, er duldet keine anderen Götter neben sich. Keine Nebengötter, nichts. In 2. Mose 20, von 1 bis 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, er wird an vielen Stellen als der Allmächtige bezeichnet. Und das ist so wissen auch, es ist wichtig zu wissen, dass wir es wissen, dass er allmächtig ist. Nicht nur, dass er eine bestimmte Macht hat, dass er nicht ein Gott einer Region ist. Wie man sagt, das sind die Berggötter, so glaubte man in Israel manchmal auch, und die sind im Tal und die sind im anderen Land und so weiter. Nein, er ist der Gott, der alles regiert, der über allem steht. Wir sehen es in 1. Mose 28, Vers 3 und 4. Isaak segnet Jakob, bevor er nach Haran zog. Gott, der Allmächtige, segne dich. Er begebe dir den Segen Abrahams. Oder in 2. Mose 6, Vers 3. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abrahams, Isaaks und Jakob erschienen als Gott, als El, als der Allmächtige, als der El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Wir sehen also, er hat verschiedene Namen, aber der Hauptname ist eben Jahwe. Früher sagte man Jehova, es war eine andere Lesart. Und nun weiter, auch im Neuen Testament wird der Allmächtige erwähnt. Zum Beispiel in 2. Korinther 6, Vers 18. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus, nämlich aus den gottlosen Kreisen herausgehen, und sondert euch ab, spricht der Herr, spricht der Allmächtige, so heißt es dort. Und rühret kein Unreines an. Und ich werde euch annehmen, spricht der Herr, der Allmächtige. Und ins Griechische übersetzt heißt es dann der Pantokrator, der überall ist, der Allmächtige. Pantokrator, der wirksam ist in der ganzen Welt, im ganzen Universum. Wir sehen auch, dass es dieser Gott ist, der alles kennt. Da ist nicht einer, von dem man sagen könnte, ja, den kennt Gott nicht oder er kennt ihn nicht genug. Wir sehen ja sogar, dass Gott die Vögel kennt. Ohne seinen Willen fällt kein Spatz tot zur Erde. Ja, habe ein neues Vogelhäuschen gebaut, extra so, dass ich schön groß, dass ich sie beobachten kann, dass ich durchgucken kann, mit vielen Zweigen drumherum. Und jetzt kommen so viel und Spatzen, die in den anderen Jahren gar nicht da waren, auch. Und was meint ihr? Ich freue mich über die Spatzen. Als Junge habe ich sie gehasst, weil der Bauer sagte, die fressen uns das ganze Korn auf. Aber jetzt liebe ich sie. Warum? Sie stehen in der Bibel. Und ohne den Willen Gottes fällt nicht ein Spatz tot zur Erde. Und wenn der Spatz so wichtig ist, was sagt der Herr Jesus? Seid ihr nicht viel mehr als sie? Dann kümmert sich Gott also noch mehr um sie. Und weiter. Ich war mal beim Friseur und ich sagte, wissen Sie, dass alle die Haare schon gezählt werden? Was sagt er? Gibt es schon wieder eine neue Statistik? Wo ist denn das? Dann sagte ich, ja, das steht in der Bibel, in Matthäus 10, nicht wahr, dass unsere Haare auf dem Haupt gezählt sind. Bei mir muss der Herr schon immer noch ein bisschen zählen. Manche haben ja nicht so, 0, so viel noch, nicht? Also, ja, aber das kennt der Herr und er kennt unsere Zukunft. Er kennt die Vergangenheit, die Zukunft, ehe wir geboren werden. Psalm 139, das ist unser Gott. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Auch wir Christen verzagen manchmal. Ja, Gott, kann er denn hier eingreifen? Das ist doch unmöglich, nicht wahr? Nein, die Frage ist, ob er es will, ob es nötig ist. Das ist eine andere Sache. Aber sonst lesen wir es auch, nämlich in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige, der Pantokrator. Oder Offenbarung 19, Vers 6. Der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Es ist alles in seiner Hand, er hat die Zügel fest in der Hand. Oder Offenbarung 4, Vers 8, die himmlischen Wesen beten ja Gott dort an. Und die Heiligen, die schon, das heißt die Erlösten, die dort sind, nämlich heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist allmächtig. Er sagt ja selber, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Lesen wir das im Missionsbefehl, Matthäus 28. Alle Gewalt, alle Exousia im Himmel und auf Erden hat Jesus Christus. Deshalb ist er anbetungswürdig. Ich erlebe es immer wieder, dass manche Leute und in manchen Gemeinden nur zu Gott gebetet wird und nicht zu Jesus. Immer nur lieber Gott oder Vater im Himmel. Das ist einerseits richtig, aber ich denke, wenn, dann sollen wir dann sagen, im Namen Jesu. Man darf auch Jesus direkt anbeten. Interessant ist, dass es dreimal in der Bekehrungsgeschichte des Saulus von Tarsus gesagt wird, nämlich er war derjenige, Herr Jesus, die deinen Namen anbeten, gegen die ist er gewesen. Da sagt Ananias zum Beispiel, der Seelsorger. Und später wurde es auch gesagt, nicht wahr? Er hat die verfolgt, die seinen Namen, nämlich den Namen Jesu, anbeten. Und zwischen Gott und Jesus gibt es keine Konkurrenz. Sondern hier ist die Dreieinigkeit. Sie sind eins, drei Personen, aber eins. Eine zusammengeschlossene Einheit. Im Hebräischen heißt das Echad. Genau wie ein Ehepaar. Zwei Personen sind, aber eine Einheit. Eine zusammengeschlossene Einheit. Ein Fleisch. Und so ist eben Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 9, nämlich in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dieser allmächtige Gott macht denen, die im Glauben ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut haben, ein Angebot. Nämlich auch hier in 1. Mose zu Abraham sagt er, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren und segnen. Über alle Maßen. Und das Angebot kommt vom Herrn. Wir müssen nicht eine Vorleistung bringen, sondern wir lassen uns retten, stellen uns in seine Nachfolge und da verheißt er eben einen besonderen Segen. Das heißt, Gutes zu wünschen, Gutes jemanden übertragen, und zwar auf allen Gebieten. Dann sehen wir weiter. Gott stellt aber auch Bedingungen, nämlich, dass wir gehorsam sein sollen, dass wir seinen Willen ausführen. Das ist nicht gesetzlich, denn ohne Erlösung könnten wir es auch gar nicht. Aber da, wo wir erlöst sind, haben wir einen neuen Geist. Da sind wir eine neue Schöpfung und von daher können wir es tun. Das finden wir besonders in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Aus Gnaden seid ihr errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühmt. So, das ist es, das Geschenk. Zu unserer Erlösung können wir nichts hinzufügen. Jesus hat es vollkommen getan. Aber dann heißt es, wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Also das hat Gott in uns hineingelegt, seine Kraftgaben und alles das, damit wir das ausleben können. Und nun verlangt der Herr das, tut das nun, gerade wir Christen auch. Und er verlangt nichts Unmögliches von euch. In 1. Mose 17,1 heißt es, wandle vor mir oder vor meinem Angesicht, lebe vor meinem Angesicht. Das bedeutet, bewusst in der Gegenwart Gottes leben, immer wieder daran denken, der Herr sieht mich. Wir haben früher bei den Kindern gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Sagen heute christliche Psychologen, das ist Druck, das darf man nicht machen. Da haben ja die Kinder Angst. Also ich muss sagen, ich bin psychisch nicht krank geworden davon. Nee, du auch nicht. Nee. Genau, meine ich auch. Das ist gut zu wissen. Nicht nur, dass Gott das Böse, was ich mal tue, sehe, sondern er sieht mich in der Not, in der Angst, in der Verzweiflung. Und das kennen die meisten nicht. Es ist wunderbar, dass Gott uns sieht, dass er Acht auf uns hat, dass er uns nicht einfach das sausen lässt in die Sünde hinein. Das ist es. Oh ja, wandle vor meinem Angesicht. Interessant ist, dass wir in 5. Mose 18 dieses in Vers 13 lesen, nämlich, sie sollen untadlich leben. Da ist Israel noch auf der jordanischen Seite, auf der anderen Seite des Jordan. Und sie sind dabei und sollen nun in das gelobte Land einziehen. Und jetzt werden sie gewarnt, besonders vor dem Okkultismus, vor dem Aberglauben. Ihr sollt nicht Zauberei treiben, ihr sollt nicht das tun. Das, was die Völker hier alle getan haben, deshalb jage ich sie hinaus, weil sie das Jahrhunderte getan haben und die Buße taten. Tut es nicht auch, sondern ihr seid ein heiliges Volk. Ihr sollt untadlich leben. Und wir wissen, dass sie dann sehr oft doch wieder in den Götzendienst verfallen sind. Und hier heißt es nun, wandle vor meinem Angesicht, wörtlich, hebräisch, panir. Und dann griechisch, prosopon. Also vor meinem Angesicht, in meiner Gegenwart, unter meiner Aufsicht bedeutet es sogar. Einige Stellen dazu vielleicht, nämlich, es bedeutet ja die Gegenwart des Allmächtigen, sein Angesicht. In 2. Mose 33, Vers 11, da heißt es, und der Herr, also Jahwe, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das bedeutet nicht, dass Mose Gottes Angesicht sehen konnte. Das konnte er nicht, sondern akustisch, von Mund zu Mund. Woher wissen wir, dass er sein Angesicht nicht sah? Nun, das steht in einer anderen Stelle, nämlich, er wollte gerne Gottes Angesicht sehen und Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Aber ich werde hier in eine Schlucht oder Kluft stellen und meine Hand über dich halten, wenn ich vorbeigehe. Und meine Herrlichkeit kannst du sehen, aber mein Angesicht nicht, sonst kannst du nicht leben. So heilig ist Gott. Wenn es heißt, von Angesicht zu Angesicht, ist das kein Widerspruch, sondern akustisch von Mund zu Mund. Er konnte ihn direkt hören. Ja, wir sehen das auch in 4. Mose 12. Da wird es noch einmal betont, nämlich Aaron, der ältere Bruder von Mose, und Miriam, die noch etwas älter war, die haben sich aufgeregt über seine Frau, die er hatte, Mose. Wir wissen nicht, eine Luther hat Mohren übersetzt, eine Kuschitin. Wir wissen nicht, ob es die erste Frau noch war oder ob es schon eine zweite Frau war, die erste gestorben, spielt keine Rolle. Aber sie regten sich darüber auf. Und redet nicht auch Gott durch uns? Sind wir nicht auch Propheten? Und interessant, Miriam wird auch Prophet genannt, Prophetin genannt. Aber sie wollten dem Mose gleich sein. Stell dir mal vor, im hohen Alter solche Dummheiten. Mose war doch jetzt schon bald 80. 120 wollte ich sagen. 120 Jahre alt. Und die noch ein bisschen älter. Aber hier kam das so durch. Sie hat ja von klein auf aufgepasst auf den Mose. Auch als er in das Kästchen kam, in Schilf, nicht? Ich habe doch auf ihn aufgepasst, nicht wahr? Ich habe ihm die Windeln gewechselt, nicht? Und jetzt muss ich doch aber auch. Nein, nein, jetzt war der Mose vorne an. Und sie musste zurücktreten und sie wollte nicht. Und hat dann geredet und das ging durchs Volk. Die Autorität wurde zunichte gemacht und Gott hat das nicht gefallen. Da hat sich nicht Mose beklagt bei Gott. Gott hat es gesehen, der Allmächtige. Und dann hat er sie gerufen. Und dann sagt er, wenn ich mit jemandem direkt rede, mit meinem Diener Mose, nicht mit euch. Er ist herausgehoben. Er ist etwas mehr. Weiter, 5. Mose 4, 37. Weil deine Väter ich geliebt habe und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt habe, habe ich Israel mit seinem Angesicht und mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. Immer wieder heißt es, das Angesicht Gottes ging voran. Er hat das geschaut, nicht wahr? Und er hat zurückgeblickt und er hat sein Angesicht leuchten lassen über das ganze Volk. Er war gegenwärtig. Das dürfen wir als Christen auch wissen. Er ist da. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das dürfen wir wissen, wenn wir noch so große Not haben. In Jesaja 63, Vers 9 heißt es, nicht ein Bote, noch ein Engel, er selbst, wörtlich heißt es, sein Angesicht hat sie errettet aus Ägypten. Jesaja 63, 9. Und nun sehen wir weiter. Gott, der Allmächtige, verlangt, dass Gläubige vor seinem Angesicht erscheinen, zum Beispiel Feste feiern und Opfer darbringen. In 2. Mose 23 lesen wir, Vers 15, das Fest der ungesäuerten Brote. Und man sollte dann nicht mit leeren Händen vor seinem Angesicht erscheinen. Also das Andenken an den Auszug aus Ägypten, gleichzeitig auch noch Erntefest. Und nun sollte man auch eine bestimmte Gabe bringen. Und immer hieß es, vom Besten. Vom Ersten und vom Besten wollte Gott haben. Nicht erst, wenn was übrig bleibt. Ein kleiner Rest. Nicht? Manchmal steht man in der Gefahr, dass man sagt, na ja, aber in diesem Monat brauche ich aber das und das. Vielleicht bleibt am Ende was übrig und meistens dann nicht mehr. Aber wenn man es gleich gibt, dann hat man am Ende manchmal sogar noch was übrig. Luther hat das ja so schön übersetzt, trachtet am 1. nach dem Reich Gottes. 1. Mai, 1. Juni, nicht? So könnte man das auslegen. Ja? Nicht? Am Anfang, vom 1. und vom Besten. Nicht? Die Luther-Übersetzung ist prima. Ja, das ist so. Die Frage ist, gebe ich im Vertrauen? Darauf kommt es ja an. Gott braucht ja unseren ganzen Murks nicht. Er hat auch selbst alles. Nein, er will unseren Glauben sehen und er will unsere Liebe, unser Vertrauen sehen. Dadurch wird er geehrt. Und dann ehrt er uns wieder. Und jetzt wollen wir es nicht so machen, wie heute die Strömung ist, Wohlstandschristentum, gib so viel, nicht wahr, und dann kriegst du so viel wieder. Eben. Mit solchen Gedanken wollen wir nicht geben. Wir geben, weil wir gerne geben und müssen nichts verlangen. Wenn der Herr uns dann helfen soll, dann wird er es zur richtigen Zeit in richtiger Weise tun. Das ist, denke ich, sehr wichtig zu wissen. Dann sehen wir weiter. Dreimal sollten sie sogar kommen, im Jahr vor sein Angesicht treten. 2. Mose 23, Vers 17. Und dann wird es dann aufgezählt. Nicht das Fest der ungesäuerten Brote war es, dann das Erntefest, wo die Erstlingsernte eingebracht wurde und schließlich dann die Ernte am Ende des Jahres, auch noch eine. Dann vor dem Herrn erscheinen und nicht nur geben, sondern feiern und ihm die Ehre geben. Selbst essen vor seinem Angesicht, feiern vor seinem Angesicht. Alles in der Gegenwart des Herrn. Und dann sehen wir auch Gottes Angesicht beim aaronitischen Segen. Das lesen wir in 4. Mose Kapitel 6. Nicht? Und diesen Segen sprechen wir so oft auch in unseren Gemeinden. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wunderbar. Nun kann man nicht einfach segnen, was Sünde ist. Wir wissen, dass in unserer Zeit in vielen Orten, in manchen Gemeinden Dinge gesegnet werden, Sünde gesegnet wird, Homosexuelle sogar zu Paaren zusammengestellt werden und so weiter. Das ist unbiblisch und wo Gott nicht segnet, nicht wahr, ist kein Segen. Im Gegenteil, er verwendet sogar den Segen in Fluch, wandelt ihn um. So hat er gesagt. Und wir wollen das in unsere Gemeinden nicht hineinlassen. Aber es ist ein Trend geworden. Man meint, mehr Liebe zu diesen Leuten zu haben, vielleicht sie zu gewinnen. Nein, man bejaht das nur und viele andere tun es dann nach. Wir dürfen das nicht tun. Also der aaronitische Segen. Und der darf gesagt werden über jeden, der gläubig ist. Ja, weiter. Nämlich, mein Angesicht, kann man das sehen? So sagt Gott, nein, man kann es nicht sehen. In 2. Mose 24, da heißt es, dass damals die Söhne des Aaron und Mose und dann die Ältesten des Volkes Israel vor Gott erscheinen sollten, mussten auf den Sinai hochklettern. Und dann vor Gott sogar essen, feiern. Aber was war nötig? Sie mussten das Buch des Bundes lesen und bejahen und sagen, ja, wir wollen danach leben. Und das Zweite, das Blut musste gesprengt werden in das Heiligtum. Die Versöhnung musste stattfinden, die Vorschattung auf Jesu Tod und Leiden und Tod. Und als das geschehen war, man hat gesagt, ja, ich will, wir wollen dir folgen und wir lassen uns reinigen durch das Blut. So konnten sie vor Gott erscheinen und waren dann da, aber sahen nur die Herrlichkeit Gottes, aber nie sein Angesicht. Und ich sagte schon, bei Mose war es ähnlich, da musste Gott sogar seine Hand über ihn halten. Weiter. Man kann getrennt sein vom Angesichte Gottes und keinen Segen erfahren. Hiobs Einschätzung war falsch, als er sagte in Kapitel 13, in Vers 24, warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Verstehen kann ich den Hiob schon. Der hatte Schmerzen, der war verachtet, der war aber ganz unten, richtig durch den Fleischmangel, Fleischwolf gedreht. Und nun fühlt er nichts, er spürt gar nichts, keine Hoffnung. Keiner ist der wirklich tröstet, die klagen nur an, sogar die Freunde. Und dann sagt er ja, du verbirgst dein Angesicht und du hältst mich für deinen Feind. Mancher Gläubige heute kommt auch oft in solche Situationen, kann verzweifelt sein und wollen wir die ihn nicht verachten. Wollen wir nicht überheblich sein und sagen, das könnte mir nicht passieren. Das kann uns passieren. Und da ist es gut, wenn wir einander trösten und einander stärken. Dazu sind wir da. Und wir dürfen beten, wir dürfen abladen. Wie viele Gläubige kommen in Kämpfe, in Nöte hinein, wegen ihres Glaubens. Dann kommt die Krankheit noch dazu, dann noch Geldmangel, Alter und so weiter und viele Dinge. Wenn dann der Partner dement wird und kennt einen nicht mehr und macht dumme Sachen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe so viel in der Seelsorge erlebt. Dann kann man manchmal fast verzweifeln. Und da ist es wichtig, dass wir für sie beten, für diese Leute. Und sagen, nein, Gottes Angesicht ist da. Du siehst es nur nicht. Wer bewusst in Sünde lebt, kann nicht mit einem freundlichen Angesicht Gottes rechnen. Wer bewusst in Sünde lebt, meine ich jetzt hier. In Klagelieder 4, Vers 16 heißt es, und zwar geht es hier um Juda, das in die babylonische Gefangenschaft geführt worden war. Das Angesicht des Herrn hat sie zerstreut und er schaut sie nicht mehr an. Das sieht Jeremia so. Und das hat das Angesicht Gottes getan. Er ist heilig, weil sie eben nicht gehorsam waren, weil sie bewusst in Sünde lebten, nicht Buße taten, musste er mit seinem Angesicht sie strafen oder von seinem Angesicht vertreiben. Trotzdem war er ja immer noch da. Er hat sie ja nie vergessen, aber er musste sie erst einmal durch die Tiefen wandeln lassen. Oder wir lesen in Jesaja 59, Vers 2. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass ihr nicht gehört werdet. Wer also bewusst in Sünde lebt, kann beten, wie er will. Er wird keine Erhörung haben. Da muss man die Sünde bekennen. Da muss man sich beugen, darunter um Vergebung bitten. Dann ist Gott wieder gnädig. Ja, oder wir lesen es in Offenbarung 14, 9 bis 11. Wer dem Angesicht, dem Antichristen folgt, der wird Strafe erleiden. Und wo? Vor den heiligen Engeln und dem Lamm, wo Jesus ja nun heilig ist. Sie können es nicht ertragen, die Verlorenen, weil sie in Sünde lebten und noch in Sünde bleiben, weil sie keine Erlösung hatten. Dann gibt es Vergebung vor dem Angesicht Christi auch. In 2. Korinther 2, in Vers 10 und die folgenden. Und wenn ihr für etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht von den Satan übervorteilt oder überlistet werden. Auch vor dem Angesicht Jesu Christi. Dinge auch aussprechen vor dem Angesicht Christi. Wenn zwei sich zanken und wenn in der Ehe etwas ist, dann sollte man sich versöhnen. Vor dem Angesicht Christi. Einfach beten und vor dem Herrn das auch bekennen und sich neu dem Herrn weihen. Das schafft Sieg. Und hier nun heißt es, Gott sagt ja zu Abraham, und sei untadelig. Ja, und wandle vor meinem Angesicht und lebe untadlich. Also vollkommen bedeutet das, Tamim, einwandfrei, fehlerlos, aufrichtig und so weiter. Das bedeutet ebenso, Gott ist vollkommen und nun soll ich auch dahin streben, ähnlich sein. Vielleicht sagt man, das ist ein alttestamentliches Wort, das kannst du doch für die Christen nicht anwenden. Nein, nein, es ist Gottes Wille auch im Neuen Testament. Jesus in seiner Bergpredigt fasst diesen Willen Gottes noch enger. Und wir lesen das in Matthäus 5, in Vers 48. Nämlich, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Puh, da ist doch die Latte ein bisschen zu hoch gelegt, nicht? Wenn man es ganz genau nimmt, ich kriege einen Schreck davor. Vollkommen sein. Ist die Latte zu hoch gesteckt? Nein. Interessant ist nämlich gerade, Hiob will ich nochmal erwähnen, Hiob sah sich erbärmlich an und er meinte, Gott würde sich vor ihm verstecken oder würde ihn verachten und abstoßen. Aber was sagt Gott von ihm, dem Teufel gegenüber? Als die Konferenz da oben war mit den Engeln. Nämlich, er sagt, dass Gott lobenswert ist. Er ist einer wie kein anderer auf Erden. Bitte? Hiob, Entschuldigung, Hiob. Ja. Und da sehen wir also, wie Gott ihn einschätzt. Er ist vollkommen in meinen Augen, wird auch nicht sündlos. Aber er ist einer, der sich danach richtet. Ich habe keinen so wie ihn. Oder bei Noah, da heißt es in 1. Mose 6, Vers 8 und 9, fromm und ohne Tadel sei er. Zu seinen Zeiten, also wo sie ganz gottlos waren, die Menschen. Er tat, was Gott ihm geboten hatte. Und in Hebräer 11, Vers 7 heißt es, er hat durch seinen Glauben Gott geehrt. Er war gehorsam. Oder bei Henoch, 1. Mose 5, Henoch wandelte mit Gott und wurde dann entrückt. Oder Mose, er war treu in jeder Hinsicht. Also das gelingt uns nur in Verbindung mit dem Herrn Jesus, wenn wir Vergebung der Sünden haben, die Reinigung durch das Blut Jesu Christi und die Erneuerung durch den Heiligen Geist erfahren haben. Und nun kommt es, dass wir geprägt werden vom Wort Gottes her. Also ich bin manchmal doch sehr enttäuscht, wenn manchmal langjährige Christen die Zusammenhänge in der Bibel so wenig kennen. Zu wenig. Man liest die Losung, man hat einzelne Worte, die liebt man, aber die Zusammenhänge oft nicht. Und bestimmte Aussagen überhaupt nicht. Wir sollten mal im Zusammenhang lesen. Wenn wir einen lieben Brief kriegen, da lesen wir doch nicht bloß einen Satz oder ein Wort daraus. Den lesen wir im Zusammenhang. Und wenn es ein geliebter Mensch ist, lesen wir ihn 10-mal. Und dann kennen wir ihn auswendig, oder nicht? Ihr habt doch alle Liebesbriefe geschrieben, die ihr verheiratet seid, oder? Nicht? So ist es doch. Ja, und so ist es. Das ist der Liebesbrief Gottes an uns. Zusammenhängend. Nicht wahr? Damit wir auch dann wissen, was ist wirklich gemeint. Sonst entstellt sich ein Satz, den wir da allein rausnehmen. Also Prägung durch das Wort Gottes. Die Tora, so heißt es im Alten Testament, nicht? Die musste gelesen werden. Psalm 19, Vers 8. Oder Hebräer 6, Vers 14. Infolge der Gewöhnung. Und dass wir geübte Sinne haben, dass wir Gymnastik machen damit. Ne? Gymnazo, das Wort im Griechischen steht hier. Uns üben da drin, immer wieder und noch einmal, damit wir es kennen, das Wort Gottes. Und damit wir dann unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Da werden wir morgen dann auch auf das Thema noch kommen, die Geister zu unterscheiden, die Strömungen zu erkennen, die eben nicht biblisch sind. Und dann ganze Hingabe an den Herrn Jesus Christus in Römer 12, 1 und 2. Und seid nicht gleichförmig, nicht wahr? Passt euch nicht der Welt an, sondern werdet verwandelt. Habt eine Metamorphose, Umgestaltung. Wie geschieht das in der Natur? Nun, bei der Raupe. Ich mag Raupen überhaupt nicht. Aber wenn sie mal da so eingepackt sind, eine ganze Zeit in der Puppe und kommen raus, die schönsten Schmetterlinge. Ich habe welche mitgebracht von Südamerika, von Brasilien. Ganz große, schön eingerahmt, präpariert. Nicht? Die sind mein Stolz, wirklich. Herrlich, so etwas. Aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber Gott macht das so. Wissenschaftler können es auch nicht erklären. Aber das ist Metamorphose, Umgestaltung. Und Gott gestaltet uns um durch seinen Geist, damit wir eben vollkommen werden können. Das heißt, zumindest der Vollkommenheit ganz nahe kommen, immer näher kommen, hinwachsen kommen. Genauso wie der Mensch vollkommen werden muss, von einem Baby an, das in die Windeln macht, nicht wahr, und nur Milch hat, immer weiter, nicht wahr, und dann Bildung bekommt und Anstand, nicht wahr, und wenn er sich bekehrt, dann erst richtig vollkommen wird. Das ist das Wunderbare. Ja. Die Stellung nach sind wir durch Christus wohl vollkommen, untadelig, der Stellung nach, weil Christus meine Vollkommenheit ist und deine auch. Aber nun ist noch der alte Mensch da, den schleppen wir immer noch mit, wo Luther ja nun, wir haben ja Luther ja, nicht? Demnächst, und wo Luther sagt, der alte Mensch, der kann schwimmen, das Biest kann schwimmen, der muss täglich ersäuft werden. Und wir merken es manchmal, wie der noch wieder schwimmt und hochkommt. Und deshalb sagt die Bibel, leget ab den alten Menschen und zieht den neuen an. Nicht, wenn wir gute Sachen anziehen und machen uns schmutzig, ziehen wir sie aus, wird gereinigt und ziehen was Neues an. So ist es doch einfach. Und so müssen wir das im Geistlichen auch tun. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und so kommen wir dann dem näher, was der Herr sagt: Wandle vor mir und sei untadelig. Das soll das Streben sein. Und da, wo es bei uns nicht mangelt, da hat er die Vergebung, da füllt er den Mangel aus. Das ist in der Erlösung mit eingeschlossen, sonst würde ich nicht selig werden. Ich würde es von mir aus nicht erreichen, bestimmt nicht. Denn wie oft versagen wir, wie oft fehlen, machen wir Fehler. Wunderbar. Also dem Wesen nach müssen wir nach und nach hinwachsen zur Vollkommenheit und so tadellos werden. In 2. Korinther 13, Vers 9 sagt Paulus: Wir beten auch um eure Vervollkommnung. Sehen wir? Nicht einfach, es ist schon gut, bist bekehrt, es ist okay. Nein, jetzt wachse auch, werde Jesus ähnlicher. Es meint ein besseres Ergebnis, das wir erlangen sollen vor Gott. Es soll vergrößert werden, das ist hiermit gemeint. Einige Vorbilder in der Bibel für uns. Abraham, er kam dem Gebot Gottes nach. Er lebte tadellos vor seinem Angesicht, obwohl er auch Fehler machte, oder nicht? Hat er auch gemacht. Aber seine Herzenseinstellung war da: Ich will doch Gott gehören. Und als er da mal abgeschwenkt war, die Sache da mit dem eigenen Willen, nicht wahr, und mit dem Ismael, da ist er doch wieder auf die richtige Bahn gekommen. Das ist es. Wir werden nie fehlerlos sein, aber wir müssen unsere Fehler bekennen und uns abwenden und dann wieder der Vollkommenheit nachjagen. Und das sollte uns eine Freude sein. Interessant ist, dass Abraham sogar Freund Gottes genannt wird. Das ist doch was Besonderes. Gott nennt einen Menschen seinen Freund. Und das steht einige Mal in der Bibel. Wir lesen das in Jesaja 41, Vers 8. Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Wunderbar. In Jakobus 2, Vers 23 heißt es: Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Und dann noch ein Wort in 2. Chronik 20, Vers 7. Im Gebet des Josaphat, das war der König von Juda, der gläubig war und die Feinde kamen, hat er ein langes Gebet gesprochen und sagt unter anderem: Du hast dieses Land den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben. Auch da wieder, er war Freund Gottes. Im Neuen Testament gibt es das auch? Doch. Wir lesen das in Johannes 15, Vers 14. Nämlich Jesus sagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, befehlen, was ich von euch erwarte. Es wird oft gesagt: Naja, wir haben doch kein Gesetz und kein Gebot mehr, wir sind ja so erlöst. Das ist wahr. Aber er erwartet von uns, dass wir dann als Erlöste auch leben. Und dann sind wir seine Freunde. Und einem Freund vertraut der Herr so viel an, was andere überhaupt nie erfahren. Auch manche Bekehrte nicht, erfahren manche Dinge von Gott nicht, weil sie nicht in der Heiligung leben, nicht nah genug bei Jesus sind. Und hier will der Herr Großes tun. Wir sind seine Freunde. Wenn wir tun, was er uns gibt. Entello heißt befehlen. Das Wort Entello. Er befiehlt uns das. Es ist eigentlich mehr eine Weisung. Nicht so hier, so drohend und wehe, du tust es nicht, sondern ich möchte, dass ihr das tut. Und das sollten wir aus Liebe tun und aus Dankbarkeit. Es bedeutet, untadelig leben wollen. Oder bei dem Propheten Elia sehen wir das. Zu König Ahab sagt er: Ich komme im Auftrag Jahwes, vor dem ich stehe. Das bedeutet, mein Dienst geschieht im Angesichte Gottes. Alles, was ich tue, tue ich in seinem Namen, unter seiner Aufsicht, unter seinem Willen. Oder Zacharias und Elisabeth in Lukas 1. Sie wandelten gerecht vor Gott, untadlich in allen Geboten des Herrn. Also es gab auch da schon Leute, die so leben konnten. Weitere Aufforderung im Neuen Testament, untadlich. Wir lesen zum Beispiel in Philipper 2, Vers 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten Geschlechtes, in dem ihr leuchtet als Lichter in dieser Welt. Dazu sind wir berufen. Vollkommen leben wollen. Wir werden manchmal versagen. Die Welt selber wird das erkennen, wenn wir echt sind. Selbst wenn wir einen Fehler machen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in meinem früheren Beruf war, da ist mir mal der Gaul durchgegangen und habe jemanden ausgeschimpft. Eigentlich mit Recht, aber trotzdem, vor Gott war es nicht recht. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, habe mich dann auch entschuldigt. Dann hat der andere sich entschuldigt und sagte, ich bin eigentlich schuld. Und hat mir zugestanden und sagt, du auch als Christ kann dir das nochmal passieren. Schlimm ist, wenn wir Sünden nicht zugeben. Aber wenn wir sagen hier, ich habe versagt, erkennen sie einem doch noch an. Das ist doch interessant. Wichtig ist, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein, vor Gott und vor Menschen. Ja, ich will hier nun damit aufhören und ein Wort noch besonders lesen. Aus Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet aber ist der Mensch oder der Mann, der sich auf Jahwe verlässt und dessen Zuversicht Jahwe ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der ist gesegnet. Nicht wahr? Dem Herrn einfach folgen und in seiner Kraft leben. So werden wir gesegnet und so werden wir ein Segen für andere sein. Und dazu möchte ich ermutigen, ganz Ja zum Herrn zu sagen und zu seinem Wort. Amen.